Es ist anstrengend, in der Bewegung zu sein und gegen etwas zu sein. Und ich wollte, dass die Menschen auch für etwas sind. Ich wohne mittendrin im Zombieland. Ich wohne in Frankfurt am Main, im Financial District, direkt hinter diesen Bankentürmen, hinter der Deutschen Bank. Ich sehe diese Bankmenschen jeden Tag. Die sind wie ferngesteuert, wie Roboter. Es ist so, als wenn du dir hier deinen Kopf als Tasse vorstellst. Diese Tasse von Information ist voll. Diese Dauerberieselung, du bist stumpf. Und so fühlt es sich für mich an. Ich schaue diese Menschen an und sage immer, Leute, was ist mit diesem stumpfen deutschen Volk los? Es ist. Ich habe aber das Gefühl, ich habe ja die letzte große Querdenken-Demo in Stuttgart moderiert, dass die Zeit dieser großen Kundgebungen für mich, so empfinde ich es, vorbei ist. Die Umzüge sind wichtig, die Präsenz ist wichtig, aber diese Reden auf den Bühnen, also ich...
Im Endeffekt ist alles schon gesagt, nur, ne?
Es ist so.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung von Schrank TV Talk. Heute ganz besonderer Gast, Britta Berthold. Liebe Britta, schön, dass du den Weg hergefunden hast. Wie war der Weg her? Aus Frankfurt bist du gekommen, ne? Frankfurt
am Main. War okay,
War okay.
Ist ein Stück, aber ist okay. Ich bin gern gekommen.
Ja, die Leute, die dich schon kennen, die wissen, du bist Schauspielerin. Bist eine bekannte, kann man sagen, Synchronsprecherin, ne? Was machst du sonst noch?
Ich habe sehr lange als Fernsehmoderatorin gearbeitet. Ich bin Coach. Und am allerliebsten bin ich Schauspielerin.
Und du merkst, dass die Natur dich mag, weil du hörst gerade im Hintergrund dieses Vogelkonzert. Und ich kann dir wirklich sagen, das war heute noch nicht. Also wir haben halt mehrere Interviews gemacht. Also deine Energie letztendlich müssen die Vögel wahrnehmen hier drüben.
Weißt du, ich liebe
Vögel. Hast du gerade gehört, ja? Das war ja Wahnsinn.
Ich liebe Vögel und zu Hause, ich füttere sie auch. Also meine Nachbarn mögen mich deswegen nicht, weil Vögel machen auch ein bisschen Dreck. Aber ich habe immer im Winter und im Sommer Sonnenblumenkerne draußen und Wasser für die Vögelchen. Und die halten sich jetzt da auf in unserer Nähe und singen. Es ist ein Traum.
Du hast auch so viel gemacht. Ne? Wir hatten uns immer unterhalten. Ihr wart ja im letzten Jahr mal ganz kurz bei mir. Und da war ich ja beeindruckt. Du hast gesagt, du warst im Gefängnis und hast da irgendwas gelesen. Also nicht jetzt selber, sondern du hast für... Vielleicht kannst du darüber mal was erzählen.
Das ist mein letztes Projekt gewesen. Ja. Und zwar eine Solo-Lesung. Ich habe die entwickelt und ich wollte in Gefängnisse gehen, weil ich wollte etwas zurückgeben. Ich hatte viel Glück im Leben. Und dieses Leseprojekt, das sind alles Love Letters, also Liebesbriefe von meinen Helden. Da ist Frida Kahlo dabei, Jimi Hendrix, Masha Kaleko, da sind Schriftsteller dabei, die ich verehre. Also,
und wie kann man sich das vorstellen? Wo warst du da genau gewesen? In welchem Gefängnis?
Zuletzt in Aschaffenburg im Gefängnis. Und ich habe das so gemacht. Ich habe eine E-Mail hingeschrieben an den Direktor, habe mein Projekt vorgestellt. Und er hat direkt am nächsten Tag angerufen und hat gesagt, können wir uns mal treffen? Ich finde das sehr interessant, Ihr kulturelles Angebot. Können wir Sie überhaupt bezahlen? Und da habe ich gesagt, wissen Sie, es geht nicht ums Honorar, es geht darum, dass ich den Inhaftierten etwas schenken möchte. Weil es hätte in meinem Leben auch anders kommen können. In jedem Leben, wenn wir irgendwo anders abgebogen wären. Und dann bin ich hin, er hat mir sein Gefängnis gezeigt. Ich durfte sogar die ein oder andere Zelle anschauen und dann habe ich mir gewünscht, dass ich den Auftrittsort, meine Bühne anschauen darf. Und da hatte ich großes Glück. Die haben dort eine Kapelle mit einer Bühne und es war eine ganz besondere Energie in diesem Raum. Und dann habe ich mir das so vorgestellt, wie ich mir meine Bühne einrichte. Und 4 Wochen später habe ich dort gelesen und es haben sich noch nie zuvor in diesem Gefängnis so viele Gefangene für ein kulturelles Projekt angemeldet wie für meins.
Wie war das Gefühl für dich? Wie hast du die Energie wahrgenommen von diesen Gefängnisinsassen?
Es war sehr berührend. Ich habe mir auch vorgestellt, wie die da erscheinen. Die kamen alle in Jogginganzügen, saßen 2 Meter von mir entfernt in mehreren Reihen. Mein Mann war auch mit, Thomas. Und ich habe mich vorgestellt und habe dann angefangen zu lesen. Und nach 2 Minuten hat einer gefragt, mitten in der Lesung, darf ich mal was fragen? Sag ich, ja. Warum machen Sie das für uns? Dann habe ich das erklärt. Und diese ganze Lesung hat 1,5 Stunden gedauert. Und danach ist jeder zu mir gekommen, hat mir die Hand gegeben. Und dann haben alle gesagt, bitte, Sie müssen wiederkommen und wir wollen einen Workshop mit Ihnen machen. Und ich habe diese Briefe ausgesucht, weil Gefangene haben ja offiziell keine Handys und keine Laptops, sondern können nur Briefe schreiben. Und manche wirklich nur einen Brief im Monat. Und dann wollten sie von mir lernen, wie sie schönere Briefe schreiben können an ihre Liebsten.
Haben Sie gefragt,
ja, richtig? Ja, und wir hatten diesen Workshop schon geplant, aber dann kam alles anders. Es war Ende Januar und dann, es ist jetzt alles verschoben auf unbestimmte Zeit.
Sagen wir mal, Lenz, doch. Ich kann mir vorstellen, muss eine tolle Energie gewesen sein. Johnny Cash kennst du ja bestimmt.
Natürlich.
Der war ja selber im Gefängnis damals, San Quentin ist ja legendär, Ring of Fire, wo er gesagt hat, er kam da rein, erst hat er gedacht, da wusste er, sind Mörder und so weiter. Erst war das eine ganz komische Stimmung, aber dann ist alles gebrochen, das Eis, und es war so ein großer Moment, das hat sein Leben auch so bewegt. Ja. Also so ein bisschen muss ich dran denken, wenn du jetzt davon sprichst. Vielleicht ging es dir auch ähnlich.
Ja, mir ging es ähnlich. Es war sehr berührend. Ich habe die Männer angeschaut. Ich bin auf der Bühne auch hin und her gelaufen. Ich habe das also interessant gemacht. Ich habe nicht nur da gelesen und gesessen, sondern ich hatte Fotos mit von jedem Briefautoren. Und habe dann, ich hatte mir eine Leine gespannt mit Klammern und bin dann immer von rechts nach links und habe die Fotos angeklipst, damit die auch ein bisschen was erfahren, weißt du? Und auch von mir ein bisschen Energie abnehmen. Ich nur sitze. Und ich erinnere mich an einen Mann, der hat die ganze Zeit mit geschlossenen Augen da gesessen. Da habe ich gedacht, ach, der ist jetzt entrückt. Nein, der war hochkonzentriert. Der ist auch nach der Lesung zu mir gekommen und hat gesagt, haben Sie eine Abschrift dieser Briefe für mich? Darf ich die noch mal lesen?
Wahnsinn.
Es war wirklich besonders schön. Also die nächsten Lesungen, die geplant sind in Frankfurt, wie gesagt, wir schauen, wie
aber
alles wird.
Aber wir sind uns über den Weg gelaufen. Wenn ich noch erinnern kannst, am 29.08. in Berlin, bei der großen Querdenken-Demo, und du warst doch bei anderen Demonstrationen. Was hat dich eigentlich dazu bewegt, da mitzumachen, dabei zu sein, dein Gesicht sogar zu zeigen? Du standst ja selbst auf der Bühne. Wie kam es dazu?
Ja, in Leipzig habe ich gesprochen und habe einige Übungen gemacht mit der Menge. Da waren sehr viele Menschen, weil es ist anstrengend, in der Bewegung zu sein und gegen etwas zu sein. Und ich wollte, dass die Menschen auch für etwas sind.
Ganz wichtig.
Dass sie auch Energie tanken. Die Verbindung untereinander ist wichtig, auch wenn wir uns alle treffen auf diesen Demos und Kundgebungen. Ich habe aber das Gefühl, ich habe ja die letzte große Querdenken-Demo in Stuttgart moderiert, dass die Zeit dieser großen Kundgebungen für mich, so empfinde ich es, vorbei ist. Die Umzüge sind wichtig, die Präsenz ist wichtig, aber diese Reden auf den Bühnen, also ich...
Im Endeffekt ist alles schon gesagt worden, ne?
Es ist so. Du kannst immer wieder was für die Menschen tun, die sich da versammeln, aber die Menschen, die wir auch erreichen wollen, die sind ja da nicht präsent. Und na gut, es ist einfach eine Form.
Wie ist es dazu gekommen, dass du überhaupt da mitgemacht hast? Ich meine, da muss ja irgendeine Motivation da gewesen sein, oder? Wie kamst du dazu?
Eine Freundin hat mich inspiriert, meine Osteopathin. Und die hat mir von Querdenken erzählt. Und dann habe ich sofort angefangen zu gucken, zu schauen. Und dann habe ich gedacht, das fühlt sich gut an. Das sind gute Leute. Da gehe ich mal hin. Und dann bin ich spontan, ich habe mich einen Tag vorher entschieden, am 1. August nach Berlin gefahren mit der Bahn, ganzzeitig morgens. Und Thomas hat damals noch gesagt, ich schaue mir das an, aber ich bleibe erst mal zu Hause. Aber hatte auch ein Querdenken-Shirt, hat sich mit dem Shirt zu Hause hingesetzt. Ich bin in Gedanken bei euch. Und dann bin ich mit meiner Freundin, wir haben den ganzen Umzug mitgemacht und mein Herz in meinem Herzen war Feuer.
Ich stand auf der Bühne, wie du weißt, an dem Tag, ne?
Ja.
Und wir haben vorhin gerade drüber gesprochen, war ein großer Moment. Ich weiß nicht, ob du es auch so wahrgenommen hast. Ich würde sagen, es hat sich aufgebaut. Ich bin ja relativ lange schon dabei. Übers Jahr und am 1.8. war der absolute Höhepunkt. Die Massen, die Menschen, die Energie habe ich so noch nie erlebt. Weiß nicht, wie es für dich war. Unvorstellbar.
Ja.
Am 29. war es nicht mehr so, fand ich. Viele waren da auch begeistert, aber diese Energie vom 1.8., das ist nicht mehr zu toppen
gewesen. So viele Gleichgesinnte.
Ja.
Da zu wissen, das hat mich wirklich überwältigt.
Aber was ist passiert? Weil dort, musst du dir vorstellen, hatten die Leute so viel Hoffnung. Und ich kannte auch viele andere, die nicht am 1.8. da waren, die dann am 29. gekommen sind, die ähnlich wie Thomas eine Wartehaltung eingenommen haben, haben gesagt, mal sehen, Und die sind raus. Und im Endeffekt ist ja mehr oder weniger ein Scherbenhaufen übrig geblieben. Alle übereinander, alle, der hetzt über den her, nee, mit denen reden wir nicht. Die Medien sagen Reichsbürger, Nazis, unvorstellbar,
also naja, wie das so kommen kann. Das ist wie im wirklichen Leben. Das sind Dinge, die wir nicht mehr machen, weil wir nicht mehr bewerten. Also ich habe das gelernt, ich habe viel spirituelle Arbeit gemacht. Ich würde das, das ist immer ein eigenes Programm, was man fährt. Das hat ja mit den anderen nie was zu tun. Da gehst du immer in die Trennung und du entwickelst dich nicht weiter. Aber es ist nicht jeder auf diesem Bewusstseinsstand, ist einfach so. Ja, ja. Ja. Ich fühle immer noch das Verbindende. Cool. Aber ich finde trotzdem, dass die Kraft groß ist. Ich weiß nicht, wie viele Menschen letztendlich auf der nächsten großen Demo sich einfinden werden. Ich weiß es nicht. Wir wissen wenig. Ich weiß, dass viele Menschen gegen das, was hier passieren soll, sind. Aber es sind wahnsinnig viele da draußen, die, ich bin manchmal wirklich befremdet, die das wirklich mitmachen.
Unvorstellbar. Unvorstellbar.
Ich habe Mitgefühl für diese Menschen. Ich habe Mitgefühl. Weil die haben einen langen Weg vor sich.
Einen ganz langen Weg. Also gerade jetzt, es hat ja zugenommen, wenn man die letzten Wochen, ich weiß nicht, wie es dir geht, in dem Freundesbekanntenkreis, der Impfwahnsinn, sag ich mal, das ist ja nicht mehr normal. Also Leute, du weißt nicht, was du dort rein impfst. Wir haben einen Vortrag übrigens gemacht, der wird jetzt veröffentlicht, einer extreme Koryphäe, aus meiner Sicht der beste Vortrag überhaupt in ganz Deutschland. Bin in Ohnmacht gefallen, den haben wir schon abgedreht, wurde genau erklärt, bis ins Detail, was sind das für Stoffe? Das ist ja wirklich ein Genexperiment in noch nie dagewesener Art und Weise. Die haben 20 Jahre lang probiert, mRNA in Stoff auf den Markt zu bringen. Und mir ist ein Rätsel, wie man die Leute sagt, ja bitte, bitte, ich will unbedingt. Ja? Und du kannst da nicht mehr rauskommen aus der Nummer. Also wenn ein Erbgut verändert wird, da ist nicht mal so, du kennst dich ja aus mit Ernährung, das ist das, na, ich mach da mal eine Darmsanierung, ich mach mal eine Leberreinigung. Das funktioniert nicht. Das läuft auf anderer Ebene. Du wirst angedockt an den
Rezeptoren. Ich weiß, was du meinst.
Und das ist, wie kannst du dir das erklären? Mhm. Dass die Leute also losrennen?
Ich kann mir das erklären. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht. Zum einen haben die Menschen, ich will das gar nicht blind nennen, aber sie haben Vertrauen in ihre Führung. Das ist eine Qualität.
Okay.
Zum anderen, ich habe mich nicht umgeschaut in deinem Haus, also wir haben gar keinen Fernseher mehr und wir gucken schon seit 10 Jahren nicht. Wir haben da so ein Abspielgerät, also Thomas guckt mal Fußball oder Golf, aber ansonsten so. Ich nehme wirklich an, dass es mit den versteckten Botschaften in diesen Medien zusammenhängt, dass zwischen diesen Frames per Second, zwischen diesen einzelnen, dass da Informationen gespeichert werden, die über unsere Ohren und Augen nicht wahrgenommen werden können, sondern dass die wirklich subtil ins Unterbewusstsein rauschen.
Darüber habe ich geschrieben im Buch im Zeichen der Wahrheit, habe ich ein Buch geschrieben.
War auch relativ, hast du mir geschenkt,
habe ich gelesen, schon gelesen,
natürlich längst.
Da ist genau diese Passage über die Subliminal Messages. Das ist eine Sache, die war ja schon in den 50er Jahren in den USA.
Ich weiß, im Kino, aber, ne?
Ja, und das Interessante wissen die meisten ja gar nicht, 92 ist es aufgeflogen hier in Deutschland, dass man die verwendet hat, diese Frames. Das Auge kann die so schnell nicht sehen. Mhm. Und dann wurde gesagt, oh nee, jetzt bringen wir das nicht mehr. Also so, als ob du ungefähr rausfindest, Steine der Weisen als Alchemist, dass du quasi aus Metall, sagen wir mal, Gold machen kannst und sagst, nee, jetzt machen wir es nicht mehr. Also jetzt haben wir die Kunstweise, machen wir es nicht mehr. Also auf gut Deutsch. Wenn die 92 schon nachweislich hier flächendeckend in Deutschland hatten, ja, warum sollen die sagen, jetzt machen wir nicht mehr? Obwohl sie offiziell gesagt haben, es wird nicht mehr eingesetzt.
Und nicht nur im Fernsehen, sondern auch in der Popmusik. Auch in der Musik kannst du Informationen verschlüsseln.
Klar, überall.
Und dadurch, dass der Fernseher in jedem Haushalt jeden Tag läuft, zu bestimmten Zeiten, ist es so einfach, Menschen, die nichts Böses im Sinn haben und sagen, das fühlt sich okay an für mich und das ist zu meinem Schutz, das ist wie eine Grippeschutzimpfung.
Das ist wie bei dem Film Sie leben, kennst du den von John Carpenter? Das ist von 1980er, dieser Film. Kennst du den mit der Brille?
Ich habe ihn wahrscheinlich gesehen, aber jetzt im Moment
sagt es mir nichts. Ja, ist legendär. Also jetzt die Zuschauer, die wissen, also ähnlich wie Matrix, der Film. Und Sie leben ist Kult. Da geht es ja darum, dass er immer diese Sonnenbrille aufsetzt. Das ist also eine Sonnenbrille und mit der guckt er an die Wände und dann siehst du auf einmal, also vorher steht da, sag mal, McDonald's, okay, und dann auf einmal, wenn er die Brille aufsetzt, gehorche. konsumiere.
Obey, genau, gehorche. Ja, consume, die, obey, consume.
And genau, diese Sachen, die kommen permanent. Ja, was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Genau. Und genau das ist damit gemeint, also mit diesen Botschaften, die da völlig rein gehämmert werden. Weil es ist ja wirklich nicht mehr zu erklären, oder? Also Leute, ich habe sogar von Bekannten gehört, der hat mein Buch gelesen, also nach Motto, glaubt es einfach, weil wir so sagen und so, ja, aber ich habe mich doch impfen lassen, weil ich eine Doku gesehen habe. Was für eine Doku? Im Fernsehen. Wie schlimm das an der Charité abläuft. Und jetzt habe ich mich impfen lassen. Also das muss ja wie Teufelzeug sein, wenn du diesen Fernseher anmachst. Also diese Sache stellt auf einmal alles in Frage, was er vorher ja als Glaubenssystem hatte. Das ist doch ein Wahnsinn. Eine Woche her, die Story.
Naja, du musst dich auch fragen, warum lassen sich die Leute impfen? Oft nur wegen Dingen im Außen. Ich will wieder einkaufen, genau. Ich will verreisen.
Ja, genau.
Und das und anstatt, was ich jetzt habe, ist okay, weil irgendwann wird es sich beruhigen, wenn sich nicht alle impfen lassen oder weniger. Aber nein, wir machen mit, weil... Oh,
aber Sie müssen ja jedes Jahr, das hat doch...
Natürlich, wahrscheinlich sogar zweimal.
Zwei bis dreimal im Jahr auffrischen lassen.
Das wissen wir, aber das wissen doch die Menschen noch nicht.
Haben wir doch gerade veröffentlicht. Hat doch Söldolf gesagt bei Anne Will, hat er doch gesagt, das ist ein kleiner, das reicht nicht aus, ein kleiner Pieks. Das habe ich doch in meiner Sendung gebracht letzte Woche, diese Sequenz, wo er zugegeben hat, offiziell. Also das läuft ja sogar noch im Mainstream, dass die zugeben.
Naja, das ist doch aber wie Grippeschutz. Genau. Machst du doch auch jedes Jahr.
Ja, hat aber auch nicht funktioniert.
Ja, trotzdem ist die Grippe noch nicht weg. Wir wissen das.
Achso, gut.
Weißt du, die Menschen, die also diese ganzen Sachen konsumieren, die haben keine freie Aufmerksamkeit mehr. Es ist so, als wenn du dir hier deinen Kopf als Tasse vorstellst. Diese Tasse von Information ist voll. Diese Dauerberieselung, du bist stumpf. Und so fühlt es sich für mich an. Ich schaue diese Menschen an und sage immer, Leute, was ist mit diesem stumpfen deutschen Volk los? Mhm. Es ist nicht nur bedenklich, es ist irgendwie...
Oh, weil ich das interessant finde, wir sind ja tief reingegangen in die Materie. Wenn ich damit befasst, weißt du, ist ja das Hauptziel. Das Ziel ist ja der Umbau des Menschen über die Genetik, dass du die Empathie verlierst, die wird nicht mehr da sein.
Transhumanismus, ja.
Transhumanismus, Elon Musk und wie sie alle heißen, die alle Schwab, die alle mit dran sind. Aber weißt du, was interessant ist? Habe ich den Tag mal jemand gesagt, da sagt der Heiko, du hast recht, ich sag mal, guck dir die Leute an auf der Straße. Die sehen doch jetzt schon so aus. Also völlig empathielos. Also
naja, du siehst ganz selten den offenen Blick.
Ja, da wo sie hinwollen eigentlich, wo man sagt, hey, die bauen das um. Jetzt würde ich sagen, ob sie jetzt nun ihr Erbgut gerade manipulieren lassen oder nicht, ist auch egal, weil jetzt sind sie ja schon so drauf.
Ich sag dir, ich wohne mittendrin im Zombieland. Ich wohne in Frankfurt am Main, im Financial District, direkt hinter diesen Bankentürmen, hinter der Deutschen Bank. Ich sehe diese Bankmenschen jeden Tag. Die sind wie ferngesteuert, wie Roboter. Wenn da drei Leute auf dem Bürgersteig, also drei von diesen Menschen, die gehen auch nicht zur Seite. Die gehen so und da musst du dich so drum rum.
Mit Maske natürlich, ne?
Mit Maske, alles maskiert. Du, und da ist gar keine Maskenpflicht, aber alles vorschriftsmäßig, Wahnsinn. Vorauseilender Gehorsam. Oh, in diesen blauen Anzügen, du.
Schlimm, ne? Das ist ja wie ein Horrorfilm, was du mir gerade erzählst. Ich meine, ich wohne ja im Grün ein bisschen, aber das ist ja Wahnsinn.
Es ist ein Intermezzo, nicht mehr lange.
Ein Intermezzo, da kannst
du. Ich brauche Natur.
Die Natur ist nochmal ehrlich, weil als du gerade kamst, habe ich es dir gesagt nochmal, ich muss nochmal erwähnen, jetzt hören wir gerade nicht, aber da war dieser Ton, diese Nachtigall, ich habe ja Videos über die gedreht, wenn du meinen Kanal verfolgst bei Telegram, wirst du gesehen haben. Ich bringe Videos darüber, im Dunkeln habe ich ja Aufnahmen gemacht, ich habe jedes Jahr den Nachtigall, jedes Jahr jetzt schon seit 5 Jahren immer wie so eine Art, wie soll ich sagen, Denkmal gesetzt, indem ich den Leuten darüber was erzähle. Das ist ein Vogel, ist der zwischen 170 bis 200 Vogelstimmen imitieren kann kein anderer Vogel. Warum bei Romeo und Julia Shakespeare, warum der darüber geschrieben hat, warum Händel, jeder Musiker, wenn unter euch Musiker sind, wissen, das von Händel haben sie alle abgeschrieben, weil der hat einen bestimmten Frequenz, die viele Bach Musiker auch übernommen haben,
ja, Händel und Bach. Heilsam,
genau. Bach, genau. Und interessant ist, dass alle diese gesagt haben, der König ist die Nachtigall, also das war für die das Vorbild schlechthin aufgrund dieser Strophen. Was will ich damit sagen? Und jetzt gerade eben, also am Tage, singt eine Nachtigall, wissen auch die wenigsten, aber nur deswegen, weil es ein Männchen ist, was im Dunkeln das Weibchen gefunden hat. Die singen eigentlich, um die Weibchen anzuloggen.
Ganz zeitig morgens singen die oft.
Ja, aber gerade war die da, im Hintergrund. Weiß. Und habe ich dir gleich gesagt, am Anfang des Interviews. Und das ist natürlich toll und das sind Momente, die kannst du nicht erleben in einer Stadt wie in Frankfurt am Main oder bei uns am Kurfürstendamm. Verstehst du?
Also,
weil die fühlen sich dort gar nicht wohl.
Nachtigallen habe ich nicht, aber ich füttere die Vögel durch seit Jahren und deswegen halten sie sich da auf und singen für uns. Wir haben ganz viele verschiedene Vögel auf meiner Terrasse. Ich habe auch ein Ringeltaubenpärchen. Meine Nachbarn, du darfst die nicht anfüttern. Dann machen die dahin, sag ich, na und, das mache ich dann weg. Wir haben Rotschwänzchen, Rotkehlchen natürlich, ganz viele freche Spatzen, Amseln, Meisen, Stare. Kleine Toll. Vogelkinder, also es ist zauberhaft. Und die singen für uns.
Schön, darauf kommt es an.
Ja.
Was zum Schluss jetzt, hast du irgendwelche Ideen, Projekte, wie geht's weiter, wenn die sagen, Mensch Britta, wo können die Leute dich verfolgen, wo finden sie dich? Was ist angesagt bei dir?
Es ist noch nicht ganz offiziell, aber ich möchte den Menschen auch was zurückgeben.
Schön.
Ihr werdet mich regelmäßig sehen und du wirst mir dabei helfen.
Oh. Schön.
Denke ich.
Du musst erfahren, davon gehe ich aus.
Weil du schon so viele Jahre so erfolgreich und so ehrlich, so geerdet und wirklich auch auf deine ganz eigene Art und Weise die Wahrheit.
Ich will dir mal eins sagen, verkündest. Es gibt ja keine Zufälle. Also heute Tag ist wieder so ein ganz verrückter Tag. Also zum Beispiel war heute der digitale Chronist bei mir. Viele Leute kennen ihn jetzt aus unserem Segment. Der ist einfach nur mitgefahren. Ich habe den noch niemals live in meinem Leben gesehen. Bei Robert Matuszewski, der Kunstfigur, Claudius Farbig. Und der wiederum.
Den ich übrigens schon lange kenne.
Den lange kennst,
ich glaube, seit 30 Jahren.
Jetzt stellen wir aber fest auf einmal heute beim Gespräch, hey, ich wollte gerade irgendwas im Leben verändern, sagt der digitale Chronist. Und jetzt sprechen wir gerade drüber. Ist ja ein Wahnsinn, dass wir uns jetzt so kennenlernen. Und letzte Woche war der Claudius Farbig, also Matuszewski, und ich hatte selber eine gesundheitliche Sache, mal sozusagen. Und frage ihn einfach nur so und er sagt, okay, geh mal zu meinem Arzt. Ich habe ja selber Ärzte, die ich kenne und gut kann. Und dann, naja, da war so ein wichtiger Tipp, den er mir gegeben hat, will ich jetzt nicht näher erläutern, wo ich dachte, oh, das war schon wichtig im Leben. Und wo man sich dann sagt, wie kann das sein? Die Zufälle, verstehst du? Du lernst jemanden kennen, der kommt an, der sagt dir auf einmal eine Sache, auf einmal geht es in eine bestimmte Richtung.
Ach, Frankie, weißt
du, muss im Fluss
ich weiß,
sein.
Was du meinst. Also mir fehlt ja meine Bühne, mir fehlt ja auch meine künstlerische Arbeit. Und ich habe mir gedacht, dass ich das verbinden kann mit bestimmten Tagesbotschaften.
Super.
Und dass ich dann auch Videos mache.
Toll. Ja, das fehlt. Idee. Es fehlt sowas wie du, muss man sagen. Ich sehe dich als Lichtschein an in einer dunklen Zeit. Die Leute sind frustriert, aber nicht alle, aber die suchen Halt. Mhm. Und Mensch wie du mit der Ausstrahlung, du kennst dich aus ernährungsmäßig.
Ja.
Du bist eine begnadete Rednerin, du kannst auch Energie weitergeben, Seelenbalsam den Menschen geben.
Ich bin ja auch Sportlerin. Also
Sportlerin bist alles.
Ja, ich habe versucht, mein Leben in Balance zu bringen. Das war nicht immer so. Es gab eine Zeit, wo sich das in so einer langsamen Spirale scheinbar nach unten bewegt hat. Aber ich habe mich da wieder rausgeholt.
Liebe Zuschauer, so ist es. Könnt euch wirklich freuen und gespannt sein, was Britta euch zeigen wird in der nächsten Zeit. Hast du eine kleine Schlussbotschaft an unsere Zuschauer?
Ich habe Hoffnung.
Das haben wir auch, sonst wären wir gar nicht heute hier. Gut, meine Liebe, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, den weiten Weg zu machen.
War ja spontan.
War extrem spontan gewesen. Ja. Der ganze Tag war heute spontan. Ja, freue mich auf euch. Schrank TV Talk, nächste Sendung, euer Heiko. Alles Gute.